ist die Gesellschaft überhaupt krisenfähig?
Kammertöne, der Podcast der IHK Heilbronn-Franken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des IHK-Podcasts Kammertöne. Heute mein Gast ist Norbert Häuser, den Sie alle kennen. Er ist Landrat des Landkreises Heilbronn. Herzlich willkommen, Herr Häuser.
Herzlich willkommen, Herr Lukisch.
Ich darf Sie ganz kurz vorstellen, obwohl das wahrscheinlich gar nicht nötig ist, aber Sie sind aufgewachsen in Krautheim. Sie waren Kämmerer in Jagsthausen, Bürgermeister in Neuenstadt am Kocher, Mitglied des Kreistages Heilbronn, sind also sozusagen, haben das auch studiert, das heißt, Sie sind also von Anfang an ein Verwaltungsprofi. Und seit 2021 sind Sie halt Landrat des Landkreises Heilbronn. Und wenn ich das so sagen darf, Sie sind seit Ihrer Intronisierung im Krisenmodus. Da war die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, die Dauerrezession, die Finanzkrise, auch in den Kommunen und ganz aktuell der Angriff der USA auf den Iran. Die klammen Haushalte in den Kommunen sind natürlich ein großes Thema, aber ehrlich gesagt, zu beneiden sind sie nicht, ne?
Ja gut, ich sage jetzt mal so, man hat in der Zeit, in der man ein Amt ausübt, sich der Aufgabe, die man da zu bewältigen hat, zu stellen. Und bei mir war es tatsächlich der September 21, als ich dann die Nachfolge von Detlef Piepenburg antreten konnte. Es ging ja schon mit der Wahl los, 28. Juni 21. Wo macht man so eine Landratswahl unter Corona-konformen Bedingungen? Da hat man sich die größte Halle gesucht im Landkreis. Das war die Ballei in Neckarsulm, hat gut Abstand gehalten und hat es dann aber auch trotzdem Corona-konform hinbekommen. Ja, es war so, dass tatsächlich die Corona-Pandemie natürlich mitten ihren Höhepunkt hatte, vielleicht sogar schon wieder auf dem absteigenden Ast war. Übrigens, meine erste Amtshandlung war tatsächlich die Schließung vom Kreisimpfzentrum in Ilsfeld-Auenstein. Und als ich das geschlossen habe und mich bei den Ehrenamtlichen bedankt habe, war meine erste öffentliche Rede, habe ich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das heute eigentlich richtig war, und ein paar Wochen später kam die neue Welle und wir haben dann wieder entsprechend neue Strukturen aufbauen.
Aber Sie haben sich schon anders vorgestellt, oder? So ein bisschen?
Nö, also zu dem Zeitpunkt, wo ich mich beworben habe, waren wir mitten in Corona. Also von dem her gesehen wusste ich, Pandemie ja, das dann danach, weil ich bin ja auch für die Energieversorgung, ist mir wichtig, um die Weichen richtig zu stellen für die Zukunft, dass ich dann dem Metropolkongress das Thema Energieversorgung 21 angenommen habe und dann irgendwie gedacht habe, das billige russische Gas rettet uns dann irgendwann so in 10, 15 Jahren den Übergang in die Erneuerbaren. Plötzlich kam der Februar 22 und der Traum ist geplatzt und zerplatzt. Das heißt, wir hatten dann kurz mal Energiekrise. Wir haben kollektiv hier im Landratsamt gefroren bei 18 Grad oder weniger. Wir hatten aufgrund des Krieges natürlich wirklich viele, viele Menschen, die Schutz gesucht haben bei uns. Wir haben also tatsächlich im Krisenmodus schauen müssen, wie kriegen wir die ganzen Menschen unter. Wir haben regelmäßig uns auch im kleinen Stab getroffen, weil es waren schon Tage dabei, wo ich gedacht habe, nach dem nächsten Wochenende weiß ich nicht mehr, ob wir noch die Kapazität haben, um den Menschen Obdach zu geben. Wir haben natürlich auch, was man vielleicht so ein bisschen vergessen hat, auch mal dann eine hohe Inflation gehabt, weil wir gerade wieder über steigende Energiepreise und damit auch wieder über einfach bei kleineren Einkommen. Ja, die Herausforderung, wie kriegt man den Alltag da geregelt? Deswegen, die Krisen haben wir. Und dann haben wir, wenn man von Inflation redet, manchmal auch ein bisschen einen inflationären Umgang mit dem Wort Krise. Also wenn ich jetzt mir überlege, ich habe tatsächlich vor 2,5 Jahren war mir wichtig, das Abfallbeseitigungssystem neu zu denken, damit wir es resilient machen, damit es auch wirtschaftlicher wird. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, medial hieß es dann Abfallkrise, Behälterchaos, wo ich dachte, ich habe größtes Verständnis für alle, die mal einen Tag, 3 Tage, 7 Tage ihren Behälter am Straßenrand nicht geleert bekommen. Das ist ärgerlich, also unangenehm, alles Mögliche. Aber eine Krise, eine Müllkrise, ich war in Süditalien, da weiß ich, wie es ist, wenn kein Müllabfuhr da ist. Oder im Vergleich, wenn mal 1 Tag, 3 Tage, 7 Tage, darüber reden wir auch noch, kein Strom da ist, dann sollte man mit dem Wort Krise auch ein bisschen sorgfältig.
Wobei die Unternehmen in unserer Region reden schon von Krise, wenn sie sich ihre wirtschaftliche Situation angucken.
Ja gut, wenn man einfach sieht, wie der Bestand ist, wie die Perspektive ist, dann muss man natürlich auch sagen, ich glaube, so eine große Verwerfung, vor allem was die Zukunftsperspektive betrifft, wie wir sie gerade derzeit erleben, hat man tatsächlich noch nicht. Aber da ist es ja auch so, es ist platt und es ist so einfach, das Thema Krise und Chance. Aber man muss auch gucken, dass man in der Situation, wo dann Veränderungen angezeigt sind, dass man die dann halt auch tatsächlich nutzt und dass man da auch das Beste draus macht. Also
ich bin damit sind wir ja schon eigentlich beim Thema. Das ist ja Ihr ganz großes, wenn ich das mal so sagen darf, Ihr Zukunftsthema oder auch aktuelles Thema. Ja. Das heißt, Sie haben die vielleicht ganz undankbare Aufgabe, diesen Landkreis krisenfest zu machen. Und krisenfest heißt natürlich jetzt, ich vermute mal, nicht nur für den Verteidigungsfall krisenfest zu machen, sondern in seiner Gesamtheit. Ja. Und dass das jetzt sehr stark, also dass das Thema alleine sehr stark an Bedeutung gewonnen hat, das sieht man, wenn man sich dann anschaut, wie oft über das Thema geredet wird, wie viel Treffen, wie viel Inputs und wie viele Arbeitsgruppen es da mittlerweile gibt und wie sich die Wirtschaft darauf einstellt. Ich sage nur einfach mal, jedes fünfte Unternehmen in Heilbronn-Franken profitiert jetzt laut einer neuen IHK-Umfrage von der Wertschöpfungskette der Verteidigungsindustrie. Das sind schlagartig mehr geworden. Die IHK hat auch das Thema Unternehmensresilienz als eine der tragenden Säulen in die Strategie 2030 plus übernommen. Das heißt, alle reden von Krisen und Krisenmanagement und Sie haben die undankbare Aufgabe, das irgendwie hinzukriegen.
Ja, also man sieht ja auch wieder die Chance. Tatsächlich durch die Krise und auch durch die Verlagerung, für was geben wir Geld aus, in dem Fall auch für die Fähigkeit, unser Land verteidigen zu können, sind es auch wieder Chancen, dass Unternehmen auch wieder Aufträge generieren, die sie bisher so nicht bekommen hätten. Das ist Positive. Übrigens, ich fand das deswegen interessant, wenn man in so einem Transformationsprozess ist, wie bei uns in der Region, wo ja auch ein Umbau der Automobilbranche mit zu handeln ist. Da dachte ich so, wo ich mir Gedanken gemacht habe, du willst Landrat werden, was sind so die drei wichtigsten Dinge? Und das sind diese berühmten Ds, also die Demografie. Also mich hat vor 2-3 Jahren fast jeden Tag irgendjemand auf Fachkräftemangel angesprochen. Und dass das mit der größte Bremsklotz für die Firma ist.
Immer noch einer der großen.
Sie könnte viel mehr machen, aber das war das eine Thema, Demografie. Wir wussten ja, wir haben die geburtenstarken Jahrgänge, die in Ruhestand gehen und diejenigen, die nachkommen, sind deutlich schwächer vom Jahrgang her. Die Digitalisierung haben wir hier natürlich auch in der Region, die da wirklich auch einen Pfund hat mit dem Thema KI und alle Chancen in dem Bereich. Das habe ich mir aber auch als Ziel gesetzt, das in der Verwaltung zu implementieren und die Dekarbonisierung, damit man einfach auch das Thema Klimakrise, die nämlich so leise ist, die aber eigentlich mit die größte Gefahr ist, weil diese wirklichen Situationen, dass sie mal viel, viel zu viel Wasser haben, weil es viel zu stark, zu schnell regnet, das habe ich erleben dürfen als Bürgermeister zweimal, oder aber viel zu wenig.
Deshalb haben Sie sich ja auch die Wasserstoffinfrastruktur ein bisschen mit auf die Fahnen geschrieben.
Wasser vielleicht deswegen, aber für mich halt einfach, weil Wasserstoff für mich ein Teil sein könnte, wenn man es will. Aber da habe ich auch eine gewisse Erkenntnis. Aber Wasserstoff heißt ja, ich brauche die Sonne, die irgendwann morgens aufgeht und scheint. Ich brauche Wasser. Und dann habe ich eigentlich eine unerschöpfliche Energiequelle. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich diese Potenziale nutze, dass ich den Weg frei mache, dass ich auch einfach, ja, ich sage jetzt einfach mal, Verlässlichkeit habe. Aber es ist ein anderes Thema. Zum Thema jetzt in der Krise vorbereitet sein. Wir haben ja tatsächlich 2022 einen Bundeskanzler gehabt, Scholz, der von Zeitenwende gesprochen hat. Mit dem Sondervermögen, den 100 Milliarden für die Bundeswehr. Merz hat vor einem guten halben Jahr gesagt, wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden. Und das sagt natürlich auch viel, dass man sich entsprechend darauf vorbereiten muss, da wo man Verantwortung hat. Und in dem Fall, wenn denn tatsächlich die Infrastruktur gefährdet ist durch eine zum Beispiel hybride Kriegsführung, durch Sabotageakte, wenn die Energieversorgung torpediert wird, und man dann einen Tag, 3 Tage, eine Woche zum Beispiel keinen Strom hat, dann muss man natürlich wissen, was heißt es konkret für 353.000.
Sind aber Situationen, also ich sage mal, das Erste ist ja, was Sie gesagt haben, diese 3Ds, die Sie genannt haben, ja. Da sieht man mal seit 2021, wie schnell sich das gedreht so haben. Also Dekarbonisierung hat mittlerweile einen anderen Stellenwert, als es 2021 hatte. Wasserstoff ist immer noch das große Thema in dem Zusammenhang, aber diese Energieversorgungsfragen werden mittlerweile schon wieder ein bisschen anders beantwortet. Digitalisierung, sind wir einen deutlichen Schritt weiter in diesen Jahren gekommen. IPA ist ein ganz großes Thema, große Chance für die Unternehmen. Die Krisenwahrscheinlichkeit hat möglicherweise gar nicht zugenommen, nur ist eher im Bewusstsein der Menschen angekommen. Und Krise heißt ja jetzt für mich nicht nur, dass es dann einen Eingriff von außen gibt. Es kann ja auch eine Naturgewalt sein, die eine Krise herbeiführt. Ja. Heißt, theoretisch muss man doch schon länger darauf vorbereitet sein. Aber wichtig ist ja, wie weit ist denn der Landkreis? Sind die Kommunen vorbereitet?
Also es ist so, ich war ja tatsächlich 19 Jahre lang Bürgermeister und von dem her gesehen auch jemand, der, wenn vor Ort irgendein außergewöhnlicher Zustand da war, mit in Verantwortung musste. In dem Fall meistens auch in Rücksprache mit dem Landratsamt bei größeren Schadensereignissen. Wir hatten zum Beispiel 2008 und 2016 gravierende Starkregenereignisse mit Millionenschäden und nur durch reines Glück keine Toten. Also das hätte auch ganz anders ausgehen können. Und als ich hier dann in Verantwortung kam, habe ich als erstes mit meinen Mitarbeitern, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, ich möchte, dass die 46 Kommunen in unserem Landkreis für diesen Tag, wenn zum Beispiel der Strom für längere Zeit nicht da ist, vorbereitet ist. Und da haben wir 2021 uns entschieden, ein Büro mit zu beauftragen, Comre aus Berlin. Die sind da sehr erfahren in dem Bereich. Und wir arbeiten seit der Zeit wirklich im engen Austausch mit den Kommunen an einem Notfallplan für den Fall, dass der Notfall eintritt.
Ist das denn vernachlässigt worden vorher oder war das Thema nicht so präsent?
Ich glaube, jeder hat für sich eine gewisse, ich sage jetzt einfach mal, wenn Sie an einem Fluss liegen, dann haben Sie Hochwasseralarmpläne. Da wissen Sie genau, ab einem Pegelstand X ruft Sie die Leitstelle an, ab einem Pegelstand Y werden gewissen Mechanismen bis hin zur Evakuierung von Straßenzügen und so weiter, wird dann, läuft an.
Das Aber ist, im Ahrtal hat das auch nicht so funktioniert, wie es sollte, ne?
Ja gut, im Ahrtal ist es so, dass da sicherlich, ohne dass ich jetzt da tiefe Einblicke habe, gewisse Mechanismen nicht gegriffen haben, was Alarmierung betrifft zum Beispiel und auch einfach Einschätzen der Lage. Weil was heißt denn, um eine Krise bewältigen zu können? Sie brauchen erstmal alle Infos, die Sie zu einem gewissen Zeitpunkt zur Verfügung haben und dann müssen Sie Entscheidungen treffen. Und dann müssen Sie die Lage richtig einschätzen und dann müssen Sie gucken, dass dann die Leute das auch ernst nehmen. Also wenn man dann sagt, das Haus muss verlassen werden, dann muss das Haus halt auch verlassen werden und nicht noch geguckt werden, dass man irgendwie noch 3 Stunden irgendwas erst zusammenpacken muss und so weiter. Einfach Ernsthaftigkeit vermitteln. Dazu müssen Sie aber auch wissen, wo sind denn Ihre gefährdeten Bereiche, wie läuft Kommunikation in der Krise, wie informieren Sie die Bevölkerung. Also wenn keine Handy-Mobilnetze mehr gehen und die Infrastruktur nicht mehr in Betrieb ist, wo kriege ich dann die Info vor Ort? Das sind die sogenannten Notfalltreffpunkte. Wie kriege ich dann auch in einem Ort gewisse Gebäude krisenfest? Also die müssen notstromversorgt sein, damit auch entsprechend diese Funktionswege, was Kommunikation betrifft, auch noch funktioniert. Und nicht in der Theorie, auf dem Papier, am besten noch im Computer, der nicht mehr funktioniert. Ich glaube, deswegen 21 im Auftrag gegeben und wir können jetzt auch demnächst, wir haben das vor im Herbst mit einer großen Übung, das auch mal öffentlich kundtun, was da alles gelaufen ist seitdem. Da gibt es solche Dinge wie, ich muss mich mit meiner Kommune beschäftigen, wo sind denn die Pflegeheime, wo sind zum Beispiel Menschen, die beatmet werden. Das heißt, bei einem längeren Stromausfall, wenn das Beatmungsgerät dann in die Knie geht, wer sorgt dann dafür, dass dieses Gerät weiter funktioniert? Und da gab es dann solche, ja, wie soll man sagen, amüsant war es gar nicht, aber dann gab es zum Beispiel so Rückfragen von Pflegeheimbetreibern, ja, sie würden sich jetzt auch anmelden für Notstromaggregat, für den Fall, dass der Strom ausfällt. Und dann musst du dem spiegeln, nein, wenn der Strom länger ausfällt, guck du, dass du in deinem Haus eines vorrätig hast. Weil wenn der Strom flächenmäßig ausfällt, wird es nicht so viele Aggregate geben.
Aber es ist erstaunlich, dass man so viel Bewusstseinsbildung noch leisten muss, ne? Das scheint tatsächlich ein Phänomen zu sein, wo man dachte, na, das hätten wir, so weit sind wir eigentlich schon.
Nee, aber wie sind wir denn aufgewachsen, die letzten? Wie sind denn manche Generationen geboren worden? Die sind geboren worden, ohne dass sie irgendwann mal eine Bundeswehr oder irgendwie eine Militärübung gesehen haben. Wir haben die Effizienzrendite gezogen, indem wir für Verteidigung so gut wie nichts mehr investiert haben.
Und Bunker geschlossen haben, ja.
Indem wir Bunker geschlossen haben. Und jetzt überlegen wir uns, wenn der Tag X kommen würde, man eine Warnmeldung an die Bevölkerung gibt, Klammer auf, mit was denn? Also ich habe zu Beginn meiner Amtszeit wirklich im Schulterschluss mit den Kommunen geguckt, dass wir so viel wie möglich von den Sirenen, die abgebaut wurden, wieder nachrüsten, damit man einfach mal auch dieses akustische Signal nochmal hat. Und da sind wir auf einem guten Weg. Aber ja,
was sagen Ihnen denn die Bürgermeister, wenn sie auf der einen Seite ihr Schwimmbad gar nicht mehr öffnen können, mit ihrem kommunalen Haushalt, der tatsächlich dann leer ist? Das kostet ja.
Also ja, das gut, sind ja Krise heißt Prioritäten. Also da muss ich dann tatsächlich gucken, ich habe den Euro nicht zweimal zum Ausgeben, sondern wirklich nur einmal. Und da muss ich halt auch sagen, dann ist die Pflicht definitiv vor der Kür. Und die Bevölkerung zu schützen und da dafür zu investieren, ist Pflicht. Momentan erlebe ich auch so eine Diskussion, wie gesagt, die Klimakrise ist gerade nicht auf der Tagesordnung, aber die kommt wieder. Also ich garantiere Ihnen jetzt schon, ich hoffe nicht 27, wir werden schlimmste Starkregenereignisse erleben, wir werden längere Phasen von Trockenheit erleben. Wir sind hier kein Gebiet, wo es selbstverständlich sein muss, in 10 Jahren, wenn man den Hahn aufdreht, dass da auch Wasser rauskommt. Und dann heißt es, in dem Bereich muss man investieren, muss man Vorsorge treffen, aber es heißt auch priorisieren. Und ich erlebe gerade vielleicht ganz aktuelles Thema Finanzkrise. Ich bin der einzige Landkreis in Baden-Württemberg von den 35, der keinen Haushalt verabschiedet hat. Unser Haushalt soll am 4. Mai erst verabschiedet werden. Ich habe das bewusst so entschieden, obwohl das nicht dem Gesetz entspricht, um auch einen Wahn, was kann man da sagen, um einfach auch darauf aufmerksam zu machen, da verrutscht was, da verrutscht was. Also wir haben ein Defizit von über 50 Millionen in der ersten Runde gehabt. Wir haben dann durch einen Kraftakt über 20 Millionen im Haus selber an Einsparpotenzialen identifiziert. Ich habe jetzt noch nicht die Kreisumlage, die ich bräuchte, um vernünftig zu wirtschaften. Und das ist so ein Punkt, die Finanzen sind in einem, wenn man die Superlative jetzt benutzen will, in einem Sinkflug, in einer desaströsen Situation im kommunalen Bereich, wie wir es noch nie hatten. Vielleicht nur als 2 Zahlen. Wir hatten ein Defizit 2024 von knapp 25 Milliarden Euro bei den Kommunalfinanzen. Wir werden jetzt 25 das Defizit auf knapp 32 Milliarden Euro erhöhen. Und viele wussten vorher nicht, wie man Kassenkredit schreibt. Und wir hier im Landkreis, in dem starken Landkreis, werden aller Voraussicht nach zur Jahresmitte unsere Löhne mit Kassenkrediten bezahlen. Liegt aber auch daran, dass die Kreisumlage, die ich bräuchte, derzeit die niedrigste in Baden-Württemberg ist. Und ich muss noch die Kommunen überzeugen, dass das zwar eine schöne Beschreibung ist, aber man sollte halt auch das bekommen, was man braucht.
Offenbar müssen Sie Ihre Bürgermeister von vielem überzeugen. Also nicht nur davon, dass Sie möglicherweise mehr an den Kreis abführen müssen, sondern eben auch davon, dass Sie investieren müssen, das Thema Sicherheit. Und die ja noch eine, wenn man so will, eine theoretische Sicherheit ist, so eine fiktive Sicherheit ist in vielen Bereichen. Ja. Was ist denn Ihre Forderung an die Politik?
Das eine ist die Forderung, das andere ist, was muss man tun? Also wie gesagt, 21 haben wir selber jetzt gesagt, wir müssen uns so aufstellen, dass wir einen Plan haben, wo wir auch nachher, wenn der Tag X kommt, auch entsprechend stabsmäßig abarbeiten können. Ich hatte in der Zeit, wo noch mehr Geld da war, 21 bin ich in den Kreistag gegangen, habe gesagt, wir brauchen für den Krisenfall, für das Hochwasser, für Schadensereignisse, brauchen wir eine Infrastruktur, die dann auch vorhanden ist. Also ganz banal, wie fahre ich denn an eine Unfallstelle hin, an eine Schadenstelle hin, wenn ich kein geländegängiges Krankentransportfahrzeug habe? Wie kann ich denn den Waldbrand bekämpfen und den Flächenbrand, wenn ich keine gescheiten Fahrzeuge dafür habe und die Infrastruktur? Und da hat mir der Kreistag, und da bin ich echt dankbar, über 3 Millionen Euro Mittel bewilligt. Und wir können jetzt sagen, 2026 haben wir 12 Sondereinsatzfahrzeuge, können wir in Betrieb nehmen, die eben genau in diesem Krisenfall dann im Landkreis auch entsprechend gut wirken können.
Aber also, darauf können Sie Einfluss nehmen, das ist richtig.
Ja, die Forderung an die Politik wäre natürlich, wenn ich jetzt weiß, es gibt keine Schutzräume mehr, weil wir keine mehr gebaut haben und die vorhandenen geschlossen haben. Forderung wäre, dass man erkennt, um eine Gesellschaft krisenfest zu machen, braucht man auch finanzielle Mittel, Unterstützung, Rückenwind. Das bedeutet, ich will jetzt nicht einfach nur nach Geld rufen, aber wir müssen in der Situation die Kommunen und die Landkreise auch in die Lage versetzen, die dringend notwendigen Investitionen tätigen zu können. Das heißt, die Forderung an die Politik wäre die Erkenntnis, Kür vor Pflicht, für das muss Geld da sein.
Weil aber Thema Infrastruktur beispielsweise.
Genau.
Auch ist ein politisches Thema, ist beim Bund bzw. beim Land maximal angesiedelt.
Ja, da haben wir natürlich über wirklich Jahrzehnte auf Kosten unserer Substanz gelebt. Wenn ich jetzt an Schieneninfrastruktur denke, an Straßeninfrastruktur denke, denken Sie hier in Heilbronn die Diskussion mit der Wasserschifffahrtsstraße. Sie können, glaube ich, alle Bereiche nennen, wo es einen wahnsinnigen Investitionsstau gibt. Und ich glaube, da hoffe ich halt drauf, dass man möglichst schnell jetzt von der Erkenntnis in die Umsetzung kommt, was halt gerade schwierig ist, wenn man dann noch einen Transformationsprozess vor der Brust hat.
Ja, und das trifft auch die Unternehmen, das muss man sagen. Die haben nämlich auch beides. Die haben sich verändernde Rahmenbedingungen, massiv verändernde Rahmenbedingungen, sind mitten in der Transformation, in der digitalen. Welche Rolle spielt denn die Wirtschaft, spielen denn die Unternehmen in diesem Gesamtzusammenspiel?
Also eine ganz wichtige. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass wenn man krisenfest sein will, man muss die Politik, die Justiz, die Gesundheit, Sozialbereich, aber auch die Industrie und damit auch die Kammern mit einbinden. Weil die Wirtschaft ist ein entscheidender Teil von dem System, dass es funktioniert in der Krise. Und das ist, glaube ich, die Erkenntnis, dass auch wir als untere Katastrophenschutzbehörde diese Verzahnung und diese Verknüpfung leben müssen, damit jeder, wenn dann, machen wir das Beispiel, der Stromausfall ist halt so einfach so schön, Blackout, manche haben das Buch gelesen, wenn man dann weiß, was passiert denn da alles, dass man weiß, wer in der Wirtschaft kann denn wo zum Beispiel mit Logistik helfen, wer öffnet die Tore, damit man die Lebensmittelversorgung übrigens gewährleisten kann. Und in dem Zusammenhang, ganz ehrlich, mir ganz wichtig, auch selber was machen. Also nicht warten, dass der Staat da alles regelt. Ich mache jetzt nur drei...
Glauben Sie, da ist die Wirtschaft schneller, als das beispielsweise eine politische Entscheider sind?
Ich sage jetzt mal ganz weg politische Entscheider. Die Gesellschaft, ist die Gesellschaft überhaupt krisenfähig? Ist sie krisenresilient? Ist sie vorbereitet? Hat sie ein paar Päckchen Spaghetti und eine Möglichkeit über einen Gaskocher, die Nahrung warm zu machen? Hat sie ein paar Liter Wasser pro Tag? Hat sie eine Powerbank, die geladen ist? In Berlin beim Kollegen Oliver Igel, der hat ein paar Tage Stromausfall. Da musste die Feuerwehr einen Ladebaum für die Handys organisieren. Ey Leute, also ich kann doch eine geladene Powerbank irgendwo im Eck liegen haben, die kostet 13,90 Euro und Krisenvorsorge kostet kein Geld. Sondern ich kann ja diese Vorsorge, kann ich ja dann, bevor das Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft, kann ich das dann auch verzehren. Und das in die Köpfe zu bringen, warte nicht, bis der Staat dann vor der Tür steht und dir irgendwas vorbeibringt, sondern sorg selber dafür, dass im Keller, im Vorratsraum, egal wo, irgendein Paket ist für den Tag X. Und das, glaube ich, ist schon so ein Punkt, wo wir dran arbeiten können.
Dann hoffe ich, dass wir mit diesem Gespräch heute einen kleinen Beitrag zur Bewusstseinsbildung getan haben. Ich merke, der Landkreis, die Kommunen sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf jeden Fall geschärft für das Thema und sind auch bereit, dafür zu investieren und sich da zu engagieren. Jeder Einzelne ist da außerdem gefordert und die Wirtschaft natürlich sowieso und die tut das ja auch. Also insofern erstmal vielen Dank dafür. Ich denke mal, es ist nicht das letzte Gespräch, das wir zu diesem Thema geführt haben. Und auch da wird sich noch einiges tun und ändern und weiterentwickeln. Für den Moment vielen Dank dafür, Häuser, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Und das war unser Podcast Kammertöne. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.